Hoffnung heißt ja nicht, dass man meint, dass man hofft, dass morgen das Wetter schön wird. Wenn wir von Hoffnung wirklich sprechen, von sozialer Hoffnung, von gesellschaftlicher Hoffnung, dann glauben wir nicht, dass alle irgendwie ein bisschen optimistisch sind, sondern das ist was Größeres. Und das hat damit zu tun, glaube ich, dass man sich als Teil von etwas Größerem begreift, als Teil von einem größeren Sinn, dass man glaubt, man spielt eine sinnvolle Rolle in dieser Welt. Und dann hat man Hoffnung, dann ist man nämlich auf eine positive Weise in die Zukunft gerichtet.
Lieber Herr Blom, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Danke sehr, Michailov.
Sie sind ja unglaublich vielfältig ausgebildet und haben unterschiedliche Bücher geschrieben. Ich fand ein Zitat von Ihnen sehr spannend. Sie sagen, es sind nicht Fakten, die uns bewegen, es sind Geschichten. Welche Geschichte bewegt Sie?
Ich meine, im Moment ist die Welt in so einem Chaos, da hat man natürlich viel, was einen bewegt, aber das bewegt einen chaotisch und schüttelt und das ist aber eine sehr spannende Geschichte und vielleicht kommen wir noch drauf zurück, was diese Geschichte bedeutet, aber ich meine, welche Geschichte mich bewegt, ich arbeite gerade an einem Roman, also da habe ich eine Geschichte, die mich bewegt. Die Geschichte, die mich im Moment als denkenden Menschen bewegt, ist tatsächlich die Geschichte des frühen 21. Jahrhunderts und zu sehen, wie der Sieg des Liberalismus in seine Niederlage verkehrt wurde in Zeiten von Frieden und Wohlstand. Aber ich meine, sonst, wir werden alle von denselben Geschichten und Geschichtchen angetrieben.
War das auch der auslösende Faktor in diesem chaotischen Umfeld, das Buch über Hoffnung zu schreiben?
Ja, auf eine gewisse Weise. Und zwar ganz einfach, weil ich gebe sehr, sehr viele Vorträge. Und das sind Vorträge, die sehr viel über die Klimakrise gegangen sind. Ich sage gegangen sind, weil tatsächlich es dazu jetzt kaum noch Veranstaltungen gibt. Es ist, als wäre die Klimakrise plötzlich vorbei. Niemand will mehr davon hören, niemand will mehr davon sprechen. Aber es gibt ja auch genug andere Themen, die mit der Zukunft zu tun haben, die kompliziert genug sind. Also es gibt genug Gründe, sich tatsächlich ernsthaft Sorgen zu machen. Und viele Menschen sprechen wirklich, sie haben gerade einen Podcast über die Apokalypse gemacht, von Endzeitszenarien. Und über sowas habe ich halt oft gesprochen und dann fand ich mich oft nachher an der Tür oder im Saal nach der Veranstaltung und da stand ein junger Mensch vor mir, irgendjemand um die 20 oder sowas und sagte, aber wenn das alles wahr ist, was gibt es denn überhaupt noch zu hoffen? Und das ist eine sehr ernste Frage. Und in so einer Situation hat man nie die Zeit, anständig zu antworten, weil man immer erwartet wird oder weil ein Taxi einen erwartet oder weil man einen Zug kriegen muss oder und ich hatte dann immer das Gefühl, ich fertige die da mit einer Minute Nettigkeiten ab, aber eigentlich ist das eine sehr ernsthafte Frage und die verdient es, mal ernsthaft beantwortet zu werden. Und deswegen habe ich dieses kleine Buch geschrieben, tatsächlich in Form von Briefen an einen jungen Menschen, indem ich sage, okay, du fragst mich, ob es überhaupt noch einen Sinn hat zu hoffen und lass mich die Frage mal wirklich ernst nehmen. Und dann müssen wir da reingehen und dann wird es nicht einfach, denn Hoffnung soll ja nichts für Trottel sein, dass man sich was vormacht, dass sowieso alles wieder gut wird, sondern man will ja sehenden Auges hoffen können. Und dann muss man sich halt viele Fragen stellen und so ist dieses Buch entstanden.
Wenn man sich mit Viktor Frankl beschäftigt und seine Geschichte, dann erzählt er auch, dass in KZs Menschen, die irgendwann die Hoffnung aufgegeben haben, innerhalb von wenigen Wochen starben. Und da stellt sich die Frage, welche Hoffnung hatten sie und warum dieses Aufgeben so einen negativen Effekt auf den Menschen hatte. Und da kommt natürlich die Frage nach dem Sinn. Bei ihnen spielt das Glaube auch Hand in Hand.
Sinn ist was sehr Wichtiges, denn man kann sich fragen, was ist Hoffnung? Hoffnung heißt ja nicht, dass man meint, dass man hofft, dass morgen das Wetter schön wird. wenn wir von Hoffnung wirklich sprechen, von sozialer Hoffnung, von gesellschaftlicher Hoffnung, dann glauben wir nicht, dass alle irgendwie ein bisschen optimistisch sind, sondern das ist was Größeres. Und das hat damit zu tun, glaube ich, dass man sich als Teil von etwas Größerem begreift, als Teil von einem größeren Sinn, dass man glaubt, man spielt eine sinnvolle Rolle in dieser Welt. Und dann hat man Hoffnung, dann ist man nämlich auf eine positive Weise in die Zukunft gerichtet, auch wenn die Umstände vielleicht gar nicht gut sind im Moment. Wenn man weiß, man ist Teil von einem sinnvollen Ganzen und hier gibt es etwas zu bauen und ich kann meine Rolle darin spielen, ich kann meine Arbeit kann Sinn, kann nützlich sein, dabei etwas ganz Wichtiges zu tun, dann lebe ich hoffnungsvoll in die Zukunft. Und das ist was anderes, aber ja, das, ich glaube, in der Ukraine wird heute viel mehr gehofft als in Deutschland zum Beispiel. Es hat nicht damit zu tun, dass man alles hat und vielleicht ist es sogar auch, ehrlich gesagt, ich meine, es ist in unseren westlichen Gesellschaften, glaube ich, ziemlich schwierig, richtig zu hoffen. Wobei ich nicht meine, dass es richtig und falsch gibt, aber es ist schwierig zu hoffen, denn einerseits sind wir meistens nicht mehr religiös und natürlich ist es einfacher für religiöse Menschen zu hoffen, weil man da auch das Ziel seiner Hoffnung in die Nachwelt verlegen kann, in das Jenseits. Das heißt, man sieht doch diese Hoffnung nie enttäuscht. Aber natürlich ist es auch eine Frage davon, dass man als Mensch, der nicht gläubig ist, sozusagen seine eigene Idee von Sinn haben und erfüllen muss. Den kriegt man nicht schon mitgeliefert, sondern den muss man sich erst selbst schaffen. Und deswegen ist er natürlich auch verwundbarer und zerbrechlicher vielleicht, dieser Sinn. Aber das andere ist, glaube ich, auch, dass wir nach einer so langen Zeit von extremem Wohlstand und von Frieden, ich sage nicht, dass alle Menschen reich sind, aber im Vergleich zu anderen historischen Zeiten sind wir doch unvergleichbar viel reicher. Wir haben so ein bisschen gelernt, als Konsumenten zu denken. Und zu denken, ich habe ein Recht auf eine bessere Zukunft, ich habe ein Recht darauf, dass meine Träume in Erfüllung gehen. Und wenn das nicht so ist, dann ist das nicht nur ungerecht, sondern dann kann ich mich auch irgendwo beklagen. Und dann bin ich ein Opfer und dann muss ich auch so gesehen werden. Dann muss man besonders Rücksicht auf mich nehmen. Und ich glaube, auch so funktioniert Hoffnung nicht wirklich. Hoffnung, wenn sie sinnvoll ist und ich glaube, wenn sie irgendwie philosophisch stichhaltig ist, muss ohne die Erwartung auskommen, dass es tatsächlich Wirklichkeit wird.
Das ist ja fast schon eine Parallele mit der Utopie. Wenn eine Hoffnung in eine Utopie wandelt, dann wird das vielleicht auch nie eintreffen. Wie in unserer Praxis, wenn wir jetzt über Transformation sprechen, sagen wir, Hoffnung ist kein guter Businessplan. Aber ohne Hoffnung ist in die Bewegung nach vorne zu kommen, ist auch schwierig, weil dann resigniert man und da ist Zuversicht zum Beispiel ein sehr guter Begriff, mit dem ich persönlich sehr gut klarkomme.
Ja, ich glaube, da muss man auch nicht Haarspalterei betreiben, ob man jetzt Hoffnung ist. Ich habe das Wort benutzt, weil mich auch seine Aufgeladenheit interessiert. Denn Hoffnung kommt natürlich aus dem religiösen Kontext. Und das ist auch sehr interessant, denn diese Art von Hoffnung ist tatsächlich was, was im Prinzip mit dem Judentum, mit dem Christentum in die Welt gekommen ist. Nämlich die Idee, das Judentum glaubte an die Rückkehr, an das Kommen des Messias und dann gibt es eine gerechte Welt. Im Christentum ist es die Rückkehr Christi und dann das jüngste Gericht. Aber die Idee ist immer, die Zukunft kann anders sein als die Gegenwart. In der Zukunft passiert was Neues und dann ist etwas besser. Und dieses Gedankenbild hatte man im alten Griechenland zum Beispiel nicht, wo die Zukunft im Prinzip so war wie die Vergangenheit. Denn Menschen wurden geboren und Menschen starben und es wurde Sommer und es wurde Winter und man trank Wein und man schlief miteinander. Und das war der Zirkel des Lebens, aber man hatte keine Idee von einer qualitativ anderen Zukunft. Das war also eine ziemliche intellektuelle Revolution und dazu gehört natürlich auch die Hoffnung. Aber das heißt auch, dass man zum Beispiel überhaupt ein Bild in seinem Schädel haben muss davon, wie eine andere Zukunft aussehen könnte. Und auch sozusagen, da ist vielleicht Zuversicht ein schönes Wort, dass man der ein Stückchen näher kommen kann. Dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen.
Sie haben ja den Begriff Wohlstand erwähnt und ich glaube, die Menschheit war noch nie so reich, auch in Gänze. Das heißt, muss man ja gar nicht jetzt Westen und kapitalistische Länder von heute nehmen, sondern auch die aufstrebenden Länder sind inzwischen so reich wie noch nie. Aber die Zufriedenheit, die steigt nicht unbedingt, weil man sich sehr schnell an das warme Wasser, an das heiße Wasser, an die Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter gewöhnt und man einfach sich dann beschwert, dass etwas fehlt. Ja? Da ist die Hoffnung vielleicht das Letzte, was man einem genommen werden kann. Ja? Wie gehen Sie damit um?
Naja, also erstmal ist das, glaube ich, ein bisschen ein Nullsummenspiel, denn es ist zwar richtig, die Gesellschaften sind reicher, aber es gibt auch so viel mehr von uns, dass es wahrscheinlich mehr extrem arme Menschen im Moment gibt, als es jemals zuvor gegeben hat auch.
Wirklich?
Aber
die Statistiken sagen was anderes. Das heißt, ich glaube,
da müsste man sich wirklich die Zahlen ansehen. Aber wie auch immer, Sie haben natürlich recht, auch wenn das natürlich ein bisschen ein Wohlstandssymptom ist, was Sie beschreiben. Irgendein kluger Mensch hat mir mal gesagt, die Evolution hat uns großartig darauf vorbereitet, mit Mangel umzugehen. Und wir sind Virtuosen damit, mit Mangel umzugehen, wenn wir nicht genug zu essen haben, wenn es zu kalt ist, wenn wir irgendwas teilen müssen und so weiter. Aber wir sind hoffnungslos darin, mit Überfluss umzugehen. Und das fand ich einen sehr klugen Gedanken. Natürlich, das haben wir in den Jahrhunderttausenden unseres evolutionären Lebens eigentlich nie erlebt, dass es zu viel gab von etwas. Und dass unser eigentliches Problem nicht wird, dass wir verhungern, sondern dass wir an Fettleibigkeit, an Venenerkrankungen und Herzerkrankungen, Diabetes und anderen
schrecklichen
Dingen oder Krebs. Also ich meine, dass die Krankheiten auch der Armut auf einmal andere Krankheiten werden, die eigentlich mehr mit zu viel von etwas als mit zu wenig von allem zu tun haben. Aber natürlich ist das richtig. Also wie mal ein kluger Mensch gesagt hat, Wünsche, wenn sie erfüllt sind, kriegen sofort Junge. Deswegen sind, glaube ich, auch unerfüllte Wünsche was ganz, ganz Wichtiges im Leben. Stellen Sie sich vor, wie schrecklich ein Leben wäre, wo man sich jetzt alle Wünsche, Sie gewinnen die große Lotterie, Sie können sich alles kaufen, was Sie jemals haben wollten und Sie kriegen zufällig alle Ihre Wünsche erfüllt. Und dann? Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch mit unerfüllten Wünschen zu leben und vielleicht auch sozusagen das poetische Potenzial von unerfüllten Wünschen zu nutzen. Und insofern also sich... Wir leben in dieser komischen Gesellschaft, die einerseits von den Menschen verlangt, dass sie sich knallhart selbst ausbeuten und überhaupt nicht achten auf sich selbst und ihr eigenes Wohlbefinden oder die Tatsache, dass das ihre gelebte Zeit ist. Und andererseits sie dann eben diesen fürchterlichen Wohlfühl- und Wellness-Kult hat und gönn dir was und mach was und weil du es wert bist. Und ich meine, meine alten Philosophenfreunde, die dachten dann immer an die kluge Mäßigung, aber das ist natürlich viel langweiliger. Aber ich glaube, es ist doch ein Thema, an das man sehr bewusst denken muss, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo es einfach von vielem nicht nur genug, sondern zu viel gibt und man sich damit umgehen muss, wie kann ich als freier, verantwortlicher Mensch damit umgehen? Und ich meine, das tut ja jeder von uns. Niemand isst eine ganze Sahnetorte jeden Tag. Oder hoffentlich trinkt niemand eine Flasche Cognac jeden Tag oder nicht viele Menschen, weil das nicht gut ist für einen, weil es irgendwann zu viel wird.
Aber zwischen Wissen und Umsetzung liegen manchmal Welten. Das ist ja total überraschend.
Liegt unsere arme, verwundbare, tierische Natur, die alles, alles haben will.
Ja, ja. Und Dopamin treibt uns ja in gewisser Art und Weise immer an. Das Interessante ist, dass diese Habituation, dass man sich an alles gewöhnt und nicht nur an das Gute, sondern auch an das Schlechte, das ist, glaube ich, auch die Schutzreaktion der Evolution, uns überleben zu lassen. Und zurzeit gibt es ja einen eindeutigen Trend, dass man sich bewusst dem Negativen aussetzt. Sonst, wie kann man diese Themen erklären, dass man jetzt kalt baden geht oder fastet? Ja, das ist ja, ja. Eine Entbehrungen.
Aber das ist so ein künstlicher Mangel, einen künstlichen genau. Mangel herzustellen, der dann komischerweise auch immer was mit Tugend zu tun hat. Aber ich glaube, es gibt dazu ganz interessante Untersuchungen. Die eine, die wurde ein paar Mal repliziert, über die berühmte Frage, ob Geld glücklich macht. Und die Antwort ist ja. Geld macht objektiv glücklich unter zwei Umständen. Einmal, wenn man es weggibt, da fühlen sich Menschen echt gut dabei. Aber dann auch ganz einfach, man kann für jede Gesellschaft so einen Betrag errechnen, wo ungefähr die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Wo man eine Wohnung hat, die nicht feucht ist und wo die Kinder genug zu essen haben und wo man irgendwie auch an den Freizeitangeboten teilnehmen kann, was Anständiges auf den Tisch bringen kann und sowas. Und bis zu dem Betrag werden Menschen objektiv messbar glücklicher und ihr Blutdruck ist besser und sie sind weniger gestresst und alles super. Wenn dieser Betrag dann aber verdoppelt oder verzehnfacht oder für sonst was wird, dann ist es nicht mehr messbar korreliert, dass man dann auch noch glücklicher wird. Also es gibt tatsächlich sowas wie genug, glaube ich. Und das ist natürlich irgendwie in unserem gesellschaftlichen Streben im Moment überhaupt nicht drin. Wir machen uns nicht Gedanken darüber, wo wäre der kluge Punkt, auf dem wir zuleben könnten, wo es uns gut genug geht, sondern der Sinn ist halt immer mehr zu haben.
Ist das nicht diese aktuelle gesellschaftliche Tendenz zum Minimalismus, wo es ist ja fast schon Riesen-Communities entstehen, die sagen, ich brauche 6 Sachen und sonst nichts. Ich arbeite jetzt auf, weiß nicht, 34 Jahre hin und dann darf ich einfach mein Leben so leben, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich brauche nichts oder fast nichts. Und da würde ich die Frage aufwerfen, wo ist der Sinn? Weil wenn man jetzt religiöse Entwicklung mit aufgreift, in dem Narrativ war immer Bürde, die man trägt, ein essentieller Bestandteil des Lebens für den Menschen. Wenn man alles hat, und das merkt man an den Kindern von sehr reichen Menschen, die alles bekommen, dass das denen nicht gut tut.
Nein, aber dass es auch langweilig wird und dann will man halt weniger und dann ist es halt schick und dann hat man halt seine Work-Life-Balance und einem passt alles und man muss sich auf nichts einlassen, man muss sich auf nichts festlegen. Für mich instinktiv, ich meine, es ist völlig in Ordnung und jeder Mensch soll seines eigenen Glückes Schmied sein. Für mich instinktiv scheint es ein sehr armer Lebensentwurf zu sein. Noch so eine soziologische Studie, und das war eine, ich glaube, in Harvard gemachte Studie über Glück, also was Menschen wirklich glücklich macht. Und da hat man tatsächlich mal, ich glaube, ungefähr 5000 Menschen über 80 Jahre verfolgt. Und natürlich, die Gruppe hat sich etwas geändert, aber jedes Jahr einen psychologischen Fragebogen und eine medizinische Untersuchung. Und das Ergebnis war, also Geld hilft echt, um sich besser zu fühlen, ist aber nicht ausschlaggebend. Gesundheit auch nicht wirklich. Menschen konnten krank sein, aber trotzdem sich glücklich fühlen und andersrum. Und was tatsächlich der einzige stabile Indikator für glücklich sein war, war stabile Verbindungen zu bauen mit anderen Menschen. Aber der Witz ist, wenn man solche stabilen Verbindungen baut, dann muss man sich für Menschen einsetzen. Dann muss man auch was opfern für die, dann muss man dann geht's nicht immer nur nach dem eigenen Lebensentwurf. Wenn man eine starke Gemeinschaft geben will, ist das ja immer eine Gemeinschaft, wo man einander etwas schuldet und einander etwas entgegenbringt. Und ich glaube, so ein minimalistischer Lebensentwurf, der sich aus allem rauszieht, der ist wahrscheinlich nicht besonders stark dafür geeignet, einem sowas zu ermöglichen. Es ist was sehr Individualistisches und dann irgendwann habe ich das Environment, wo mir nichts auf die Nerven geht und wo ich mich vollkommen angenehm fühle, aber letztendlich glaube ich, ohne Engagement und ohne sich auf tatsächlich auf Dinge einzulassen und sich irgendwie in eine Obligation zu bringen für was anderes und zwar freiwillig, wird das eine ziemlich alleinige Affäre.
Ja. kann ich bestätigen, ich glaube, es ist nicht nur in diesem Good Life Buch, sondern ich meine, das ist die längste Studie, glaube ich, die sie zitiert haben, die weltweit durchgeführt wurde. Aber auch Esther Perel sagt, die Qualität unserer Beziehungen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und das korreliert übrigens positiv mit der Gesundheit, je besser und Resilienz. Von der Seite werbe ich auch für gute Beziehungen. Das ist das, was unser Leben bereichert. Obwohl Geld in gewisser Art und Weise die Freiheit gibt, zu leben. Und ich fand das auch sehr faszinierend von Kahneman, der diese erste Untersuchung durchgeführt hat und, glaube ich, auf 70.000, 80.000 Dollar diese Einkommensgrenze bestimmte, dass er das vor ein paar Jahren vor seinem Tod nochmal revidieren musste, weil sie einen Fehler in den Daten entdeckt hatten. Und er hat den Betrag nochmal erhöht. Aber am Ende des Tages gibt es ein abnehmende Grenznutzen des Geldes. Und irgendwann bringt das nicht mehr, noch eine größere Yacht zu haben. Ja. Und Sie haben ja Lotterie erwähnt. Mit der Lotterie ist das ja auch so. Wenn man einen größeren Betrag gewinnt, fällt man nach ein paar Jahren, glaube ich, auf das gleiche Niveau der Homöostase, wo man davor war, und nur dann funktioniert das Glücksempfinden, wenn man mit sich selbst im Reinen war.
Aber das bringt uns ein bisschen wieder zurück zu dieser Sinnfrage. Und Sinn ist was Soziales. Sinn entsteht in der Interaktion mit anderen. Es ist auch was durch die Zeit geht. Das heißt, es ist etwas, wo man etwas teilnimmt, was größer ist als man selbst. Also ich sage in diesem Buch auch, also wenn man tatsächlich jetzt hoffend leben will, und es geht ja nicht darum, dass man glaubt, alles wird gut, sondern einfach eigentlich, dass man glaubt, diese Einstellung ist sinnvoll. Durch diese Einstellung kann ich besser leben, nicht indem ich wie ein Trottel glaube, dass alles besser wird, sondern indem ich glaube, mein Leben ist reicher, wenn ich mich in diese Zukunft investiere. Und wenn ich versuche, diese Zukunft zum Positiven zu verändern. Und die Chance, dass mir das tatsächlich gelingt, ist nicht sehr groß, aber die Chance, dass meine Anstrengung doch den Zeiger ein bisschen weiter verschoben hat, die ist sehr groß. Und ich kann ja überhaupt das auch nur tun, weil andere Generationen von Menschen das schon vor mir gemacht haben. Aber wenn man dann tatsächlich sagt, ich will mich einsetzen, ich will was verändern, dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man irgendwie begreift, dass diese Freiheit, die man dann hat, was zu gestalten, das ist was ganz Paradoxes. Aber Freiheit beruht eigentlich auf Disziplin. Freiheit ist nicht, dass man so rumschlabbernd tun kann, was man will. Also ich bin Musiker und ich finde das immer ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie auch Musiker sind oder ob Sie ein Instrument spielen, aber ich nehme mal an, wenn ich Ihnen ein Saxophon in die Hand drücke und sage, Georg, spiel, was du willst, du bist völlig frei, Jazz, Klassik, kannst jedes Solo, jeden Riff, da wird ein paar Trötentöne rauskommen, aber nicht so wahnsinnig viel.
Nein.
Weil ihre Freiheit durch ihre Kompetenz begrenzt ist.
Eindeutig.
Aber wenn sie 20 Jahre lang Saxophon geübt haben und dann jammen sie mit irgendwelchen Freunden, dann können sie in dem Moment völlig frei sein und sich völlig gehen lassen, weil sie die Kompetenz haben. Und ich glaube, also, Das ist auch eine Gewohnheit, das ist auch eine Haltungssache. Also sich diese Kompetenz anzueignen, sich diese Haltung zur Welt anzueignen, dass ich sozusagen aus meinem Können heraus gerne die Welt verändern will, gemeinsam mit anderen Menschen. Und dass ich dabei, oder auch, was weiß ich, wenn ich Fußball spiele, ich lerne das von Menschen und stehe dadurch in der Tradition, die geht 100 Jahre zurück, aber ich spiele das auch mit Menschen jetzt auf dem Spielfeld, die jetzt leben, das heißt, ich verankere mich auch ganz stark in der Gegenwart. Und das ist für mich was, wo Hoffnung entsteht und wo Hoffnung auch zu einer kreativen Kraft wird und nicht nur einfach so zur blöden Idee von einem kleinen Hund, der am Tisch sitzt und wartet, bis was runterfällt.
Aber das bedeutet ja die aktivistische Haltung in Bezug auf Hoffnung auf eine Seite, und Sie haben die Disziplin erwähnt, das ist für mich auch eine sehr wichtige Disziplin, weil Disziplin zu beherrschen bedeutet, die Brücken in die Zukunft zu bauen, weil Disziplin ermöglicht Ihnen ein Verzicht heute für etwas Größeres morgen zu leisten, so Saxophon heute beginnen zu lernen bedeutet Verzicht.
Tonleitern ist ja leistig.
Ja, genau, und das heißt, dass Disziplin zu beherrschen, was aktuell immer wieder mit Motivation verwechselt wird, weil Motivation ermöglicht, den ersten Schritt zu machen. Aber über die Brücke zu laufen, dafür benötigt man eher Disziplin, um vor allem den Schmerz der Komfortzone verlassen zu können, zu ertragen. Ja.
Ja, aber es bringt uns zurück zu dieser Frage, die wir vorhin auch besprochen haben. Und dazu, was eine Demokratie braucht. Denn eine Demokratie geht ja davon aus, dass wir alle selbstbestimmte Individuen sind, die nicht nur wählen gehen, sondern sich auch informieren und die diese Aufgabe sozusagen ernst nehmen. Das heißt, diese Freiheit, die wir haben in der Demokratie, die ist ja auch eine Zumutung, weil sie eben auch nicht keine schlabberlose Freiheit ist, mach doch, was du willst, sondern sagt, du bist frei, teilzunehmen. Und diese Teilnahme bedeutet aber, dass du dich schlau machst darüber, worüber du eigentlich abstimmst und dass du dir das antust, dass du dir das abverlangst, auch als Bürgerin überhaupt funktionieren, wertvoll sein zu können.
Ja, allerdings, wenn ich das hier aufgreife und sage, der Nachteil der Demokratie in diesem Kontext ist, ich engagiere mich, ich informiere mich, ich treffe meine Wahl und habe meine Repräsentanten mit ausgesucht, die meine Ideale mitvertreten oder meine Erwartungen erfüllen sollen. Und dann kommt etwas, was aber im krassen Gegenteil zu dem steht, was man versprochen hat. Herr Blum, wie geht man damit um?
Naja, ich würde mal erst mal sagen, als erwachsener Mensch, so dass man weiß, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
Aber eindeutig, ja. Aber es gibt ja auch gerade, ja, wo man sagt, okay, damit hätte ich auch nicht recht. Doch,
nein.
Hätte ich rechnen können, aber nicht in dem Ausmaß.
Aber die Welt ist kompliziert und
oder
es
komplex.
Gibt immer, ja, und ja. Es gibt immer das Gesetz der unvorhersehbaren Folgen und auch mit dem besten Wissen und Gewissen können Sachen fürchterlich schief gehen, weil plötzlich andere Sachen passieren. Nein, aber das ist ja das Lästige an der Demokratie, dass es uns abverlangt, tatsächlich relativ erwachsen auf die Welt zu blicken und zu sehen, nee, das funktioniert nicht immer so, wie man sich das denkt, aber es ist trotzdem das Beste unter den Alternativen, wie wir uns selbst beherrschen können. Ja, aber Demokratie ist lästig, aber es ist vor allen Dingen deswegen lästig, weil wir niemanden haben, dem wir unsere Urteile anvertrauen können. Niemand, der uns sagt, wo es lang geht, was wir denken sollen, was das Richtige ist. Denn das ist schrecklich lästig, über sowas daran nachzudenken und auch zu wissen, also wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dass ich was mache, was andere Menschen, was weiß ich, ich lasse mich scheiden oder ich nehme einen neuen Beruf oder alles was, ja, dann kann ich mich auf niemand anders rausreden. Dann kann ich auch nicht sagen, meine Religion befiehlt mir das, dann muss ich das schon selber auf meine Kappe nehmen.
Sie haben ja, glaube ich, eine sehr gute Metapher mit den Beziehungen. Und wenn man sich auf eine Ehe einlässt, wohl wissen, dass nur 6%, glaube ich, Erfolgswahrscheinlichkeit besteht. Und das weiß man und trotzdem lässt man sich darauf ein. Vielleicht kann man auch die Demokratie genau so betrachten und sagen, okay, ich lasse mich darauf ein,
naja,
in der Hoffnung, dass es besser wird. Ja.
Ich schön, dass Sie das ansprechen, weil ich dieses Beispiel so gern mag. Aber es ist, glaube ich, da ist, glaube ich, wirklich eine Menge drin und das ist wieder, wie gesagt, auch gegen unser Sicherheitsdenken, mit dem wir aufwachsen. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung davon. Also stellen Sie sich vor, Sie sind wahnsinnig verliebt in jemanden und also der Sex ist großartig und Sie haben tiefsinnige Gespräche und Sie verbringen ganz Zeit und sogar beim Reisen kriegen Sie sich nicht ernsthaft in die Haare und eigentlich fingen sie an die Zukunft zu denken und an die Zukunft gemeinsam und ihnen wird so warm im Bauch, aber dann eines späten Abends oder eines frühen Morgens setzen sie sich doch vor ihren Laptop und googeln, wie erfolgreich Langzeitbeziehungen sind und sie sind ziemlich bestürzt von dem, was sie finden. Denn das mit dem tollen Sex, das bleibt nicht so und irgendwann ist dann nur noch die Familie und die Gewohnheit und die Steuern und die Familie der Familie und die kleinen Konflikte und das Fremdgehen oder auch nicht und die Frustration und dann kommt vielleicht häusliche Gewalt oder Vergewaltigung in der Ehe und irgendwann endet das alles in Demenz und Altersarmut und die Erfolg, wie gesagt, dass die Chance, sagen in die Statistiken, dass es alles gut geht und dass sie eine glückliche Langzeitbeziehung haben, sind 6%. Und nun könnte man natürlich sagen, also wie wahnsinnig sind sie eigentlich? bei 6% Chance würden sie nicht mehr die Straße überqueren, geschweige denn eine ganz wichtige Lebensentscheidung zu machen und ihre besten Jahre jemand anderem anzuvertrauen. Aber dann fragt man sich nach den Alternativen und dann kommt man wieder zum minimalistischen Leben. Okay, dann lasse ich mich auf niemanden ein, dann vertraue ich niemandem, dann mache ich nur das, was sich gut anfühlt, dann bewege ich mich nicht aus meiner Komfortzone, dann lebe ich mit Helm und Ellenbogenschützern und riskiere nie was. Und das ist auch kein tolles Leben. Das ist ein ziemlich armes Leben und sogar, ich meine, man kann sagen, sinnvolles Erwachsenwerden passiert eigentlich nur durch das eigene Scheitern. Man lernt ja nur was, wenn man scheitert. Und vielleicht wird es keine Beziehung über 50 Jahre, aber vielleicht wird es eine Beziehung über 5 Jahre. Oder es gibt auch sehr lustige Beziehungen über 5 Nächte, die einem das Leben verändern können. Das heißt also, man sieht, ein Leben, das in der Vermeidung von Risiken besteht, ist kein Leben. Und auch wenn die Risiken.
Kein gelingendes Leben auf jeden Fall.
Nein. Und auch wenn die Risiken groß sind, dann ist es immer wert, sich auf dieses Leben einzulassen. Und ich glaube, das heißt für mich Hoffnung, sich auf dieses Leben einzulassen, auch wenn man nicht verblödet genug ist, zu glauben, dass man ein Recht drauf hat, dass es ein perfektes Leben wird.
Ich glaube, dass es diese Unsicherheit, von der Sie sprechen, ich glaube, das macht unser Leben lebenswert. Weil wenn ich sicher wäre, dass mein Partner immer an meiner Seite bleibt, dann würde ich mich ganz anders verhalten, als wenn ich weiß, dass das nicht Gott gegeben, dass er immer da ist, egal wie ich ihn behandle. Das ist, und Management der Unsicherheit mit positiver Prise von Hoffnung, ich glaube, das ist etwas, was uns glücklicher macht. Und das Thema Verliebtheit vielleicht genau aus dem Grund. Verliebt man sich, das ist ja ein Gefühl, Liebe ist ja eher eine Einstellung oder Haltung.
Ja, aber es reißt dann natürlich auch herrlich aus diesem ganzen normalen Gedankentrott raus, dieses enorme Gefühl, was einen dann überkommt. Aber das Gefühl kann man eben auch dem Leben gegenüber haben.
Sollte man, auf jeden Fall, lohnt sich. Ja. Und vielleicht kurz zurück zum Thema Sinn kommend. Es ist so, dass ich jedem Gast am Ende immer eine Frage stelle, was für ihn Sinn des Lebens ist. Und ich hatte auch das mehreren Philosophen gestellt, die bei uns zu Gast waren.
Okay.
Und interessanterweise ausgerechnet die Philosophen sagten, Sinn des Lebens ist Leben. Was würden Sie sagen als Philosoph, Herr Blum?
Sinn des Lebens, ach wissen Sie, ich würde mal sagen Wein, Weib und Gesang. Also das klingt jetzt so wienerisch, aber ich sitze ja schließlich auch in Wien. Aber Leben ist Beziehung. Leben ist Erfahrung und also bezogen sein auf andere gute Menschen. Ich habe komischerweise gerade ein Interview mit Sophia Loren gesehen und die sagte, ach weißt du, das Wichtigste im Leben ist, an andere Menschen zu glauben. Und das fand ich einen ganz erstaunlichen Satz, denn wenn man an andere Menschen glaubt, dann heißt es ja auch sozusagen, dass dieses Vertrauen rechtfertigen. Dass man in einer Gruppe lebt oder dass man mit anderen Menschen lebt, die das rechtfertigen, dass man an sie glauben kann. Und ja, das ist dann vielleicht sowas wie ein gelungenes Leben. Also meine Frau wurde vor vielen Jahren mal gefragt von einer älteren russischen Pianistin, was denn wohl das Beste im Leben sei. Und meine Frau hat ganz instinktiv geantwortet, also es ist klar, entweder Sex oder Kammermusik. Und irgendwo zwischen diesen beiden liegt es wohl, das Beste im Leben.
Okay, das, Sie haben ja, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass Sie vom Eros getrieben sind oder so etwas. Von Lohm,
ja,
oder?
Eros ist ja dieser kleine blinde Gott, aber Eros heißt ja nicht nur Sex, sondern Eros heißt einfach Verbundenheit. Eros besteht in der Freundschaft, Eros besteht in jeder Beziehung zwischen Lehrern und Schülern. Eros besteht in jeder menschlichen Beziehung eigentlich. Oder vielleicht besteht sie manchmal auch nicht, aber dann ist die Beziehung auch tot. Und ich finde das einen sehr schönen Gedanken, dass das ist, was uns antreibt und was wir auch suchen in anderen Menschen. Denn was macht dieser kleine Gott? Er verbindet uns miteinander.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. ein paar Sekunden ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und wie hält man diese Bindungen lebendig? Es gibt ja ein Konzept, dass man mit sogenannten Premieren arbeitet. Also einmal im Monat möchte man eine Premiere erleben, damit das Leben nicht in eine Routine untergeht. Und wenn man das einmal im Jahr durchzieht, das sind 12 Premieren und nach 10 Jahren sind 120 Premieren, nach 30 Jahren und so weiter und so fort. Und
ich weiß nicht, ob die Premieren dann nicht auch Routine werden.
Das kann natürlich sein, aber die sind immer unterschiedlich. Der Dopamin wird ja von Unerwartetem getrieben, nicht von dem Gewöhnlichen.
Ach, ich glaube, ob in einer Beziehung oder wenn man allein ist, neugierig zu bleiben, ist ganz wichtig. Das Neue entdecken zu wollen und ich glaube, es ist überhaupt nicht so schwierig, ins Leben verliebt zu sein. Ich meine, es ist ja was Herrliches und wir verstellen es uns mit allen möglichen Komplexen und mit allem möglichen Zeug. Aber man muss sich ja nur mal ein kleines Kind ansehen, um zu sehen, wie wir das alle mal gewusst haben, wie unmittelbar toll das ist. Und wenn man sich ein bisschen dem wieder annähern kann, dann wird es ja eigentlich ganz einfach, das zu spüren und auch diesen Eros zu spüren und diesen Eros, der man in allem begegnen kann, wenn man ihn nur wach genug hält. Und wie man das wach hält, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, weiter zu wachsen und sich weiter zu verändern und gleichzeitig irgendwie seine Beziehungen zur Welt dem auch immer wieder anzugleichen. Und wenn man selbst nicht wächst, dann fällt man irgendwann in sich zusammen oder wird so zur Parodie seines früheren Selbst. Und das ist dann, ich meine, sowas sieht man ab und zu, aber dieses, ich glaube auch nicht, dass es einfach ist. Ich glaube auch nicht, dass das für alle Menschen in allen Situationen möglich ist. Denn es ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, wenn man sich auf diese Änderung einlässt. Wenn man merkt, dass man selbst bereit ist, sozusagen einen neuen Schritt zu gehen und sich nach neuen Erfahrungen sehnt oder die Welt einfach, man aufwacht und feststellt, ich sehe die Welt jetzt eigentlich ein bisschen mit anderen Augen. Ich habe da was erfahren, ich habe da was verstanden. Was heißt, die Welt ist jetzt anders für mich. Also, und das ist ja der Prozess, in dem man als Mensch tatsächlich erwachsen wird und wächst. Aber es heißt natürlich, dass zum Beispiel, wenn man in einer Partnerschaft ist und das mit beiden passiert, dann ist das gut. Denn sonst ist die Partnerschaft irgendwann tot oder völlig stagniert. Aber auf der anderen Seite erfordert es halt eine Menge Gerede und eine Menge Arbeit, damit man das miteinander tut und nicht voneinander
weg.
Und
nicht auseinander, genau.
Ja, das ist, genau.
Das passiert ja häufiger, dass entweder einer der Parteien wegwächst und der andere steht oder man entwickelt sich einfach in ganz unterschiedliche Richtungen. Das zu synchronisieren ist auch anspruchsvoll, ja.
Aber das ist eben, da kommen wir wieder aufs Thema Hoffnung zurück. Ich glaube, Hoffnung ist die Energie, die einem erlaubt, sich trotzdem auf sowas einzulassen. Und zu sagen, ich weiß, das ist unsicher und ich weiß, das kann fürchterlich schief gehen. Und ich weiß, es ist sozusagen auch ein bisschen anti-stoisch. Ich meine, interessanterweise, die Griechen, die Stoa entwickelt haben, und nur für ihre Hörerinnen, die noch nicht diese Folge in ihrem Podcast gehört haben, die Stoa, das waren also im Prinzip griechische Philosophen, die gesagt haben, die Welt ist eigentlich so schrecklich und so von Schmerzen bestimmt und von Verlust bestimmt, dass das Beste ist, wenn man sich auf überhaupt nichts einlässt, wenn man überhaupt nichts an sich heranlässt, wenn man nicht stark fühlt, wenn man nicht liebt, denn dann kann man auch nicht enttäuscht und zerstört werden, wenn man diesen Verlust erleidet. Und also seine Erfahrung, so bei heute würde man sagen, wahrscheinlich sagen, das ultimative Erwartungsmanagement.
Sie zerstören meine Liebe zu Stoizismus jetzt gerade eben. Nein, ich habe das ganz anders aufgenommen. Ich habe das ganz anders interpretiert, die gesamte Philosophie.
Nein, aber ich meine, man kann sich natürlich, es ist natürlich auch differenzierter, aber das, ich glaube, ich bin da so ein bisschen anti-stoisch.
Merkt man deutlich, ja.
Ich glaube, man, auch wenn man die Gefahr des Verlustes sieht, sich dem nicht auszusetzen, sich das nicht zu geben, das heißt letztendlich, dass man sehr, sehr viel verarmtes Leben lebt. Stoizismus als, sagen wir, stolzes Ertragen dessen, was einem das Schicksal halt schickt, das ist, sagen wir so, in der umgangssprachlichen Form, das ist, glaube ich, was sehr sympathisch ist, und das davon könnten wir, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft ab und zu noch eine ganze Menge mehr brauchen. Aber ich meine, die Stoa wirklich als sozusagen als Einsicht darin, dass das Leben eigentlich zu schmerzhaft ist, um in seiner Fülle gelebt zu werden. Ich weiß nicht, ich will mich dann lieber diesem Risiko aussetzen.
Ich habe das, ist ja sehr spannend, wie Sie das beschreiben, weil da merkt man, wie viele Interpretationsräume man in solchen Themen hat. Ich habe immer das zwischen Gleichgültigkeit, das ist das, was Sie jetzt vielleicht in gewisser Art und Weise beschrieben haben, und Gleichmütigkeit unterschieden. Für mich war Stoizismus eine klare Unterscheidung, diese Trichotomie oder Dichotomie der Dinge, wo man sagt, okay, was kann ich beeinflussen? Da ist Hoffnung. Was kann ich nicht beeinflussen? Das ist die radikale Akzeptanz. Und das hilft extrem, mit der Welt umzugehen. Aber ich glaube, Stoizismus war nie in der Nähe von Nihilismus oder in der Nähe von Verzichtsphilosophie, weil Genuss und Hedonismus gehörte auch dazu. Man durfte nur nicht sie daran aufhängen und sagen, wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, dann bin ich tot, weil mir die Welt wegleitet. So habe ich es aufgefasst, und das hat mir bis jetzt gut getan.
Bleiben Sie dabei.
Ich muss mich damit vielleicht auseinandersetzen. Ja.
Nein, bleiben Sie dabei. Das ist ja auch was Schönes.
Ja, wenn man so Halt findet, wie gehen Sie mit dem Begriff Dankbarkeit im Leben? Aus der philosophischen Perspektive ist das auch etwas Wertvolles.
Ich glaube, das ist etwas sehr Wertvolles und auch etwas sehr Wichtiges. Also ich möchte vielleicht auch noch ein bisschen nochmal, ich meine, es ist auch so ein schrecklich kitschiges Wort, und deswegen bin ich da natürlich auch gleich ein bisschen skeptisch. Es ist ein Wort für Wochenendseminare für Manager oder sowas, wo sie dann lernen müssen, dass sie dankbar sind. Das ist dann alles ganz super. Aber also wir haben ja, ich meine, Sie haben gerade die Lanze gebrochen für den Stoizismus, und das mache ich ja normalerweise auch, weil ich das Gefühl habe, wir sind so schrecklich in so einer postchristlichen Dynamik, nämlich weil der Gott des Christentums das ultimative Opfer war, das ermordet wurde und gelitten hat.
Für uns alle.
Ja, gibt es eben in der christlichen Kultur diese Idee, dass das ein Opfer zu sein, was Positives ist. Und dass man eigentlich nur moralisch wirklich edel ist, wenn man Opfer ist. Und dass man auf jeden Fall aber ganz besonders moralisch behandelt werden muss und Ansprüche auf besondere Dinge hat, wenn man Opfer ist. Und manche Menschen sind natürlich Opfer von schrecklichen Dingen, und die haben das auch. Aber wenn das so zu einer kulturellen Manie wird, dass sich jeder irgendwie als Opfer konstruieren muss und jeder noch herausfinden muss, warum er eigentlich ganz arm ist oder sie doch eine schrecklich unglückliche Kindheit hatte, dann hilft das ja wenig eigentlich, und dann infantilisiert das eine ganze Gesellschaft, denn Opfer sind natürlich auch für nichts verantwortlich und nicht Agenten ihres eigenen Schicksals.
Ja, und ich habe eine Opferhierarchie inzwischen, ja.
Das ja. Ist ja. Und da gefällt es mir eben so ein bisschen, da gefällt mir zum Beispiel der Trotz von Friedrich Nietzsche so wunderbar, der zwar selbst viel erlitten hatte, aber der dann sagte, also trotzdem war das alles so, weil ich es gewillt habe, nicht gewollt, sondern gewillt, schreibt. Mhm. Aber also diese stolze Haltung zum eigenen Leid, dass man das nicht zum armen Opfer macht, sondern dass man darin noch eine Souveränität haben kann. Und wissen Sie, wir haben alle wahnsinnig viel, wofür wir dankbar sein können. Und wie Sie vorhin selbst gesagt haben, wir erinnern uns nicht mehr dran, weil es halt unser Alltag ist, dass warmes Wasser aus der Dusche kommt und dass da überhaupt Wasser im Haus ist. Und wir wissen zwar irgendwie statistisch, dass es nur ganz wenige Menschen auf der Welt haben, aber es ist für uns trotzdem unsere Normalität. Das könnte sich bald ändern. Wir leben in einer Welt, wo unser Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist, wo der Friede keine Selbstverständlichkeit mehr ist, wo sich unsere Lebensumstände sehr schnell ändern könnten. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, das psychologische Rüstzeug zu haben, in so einer Welt auch leben zu können. Und ich predige gerade nicht den Weltuntergang, aber ich sage als Historiker, weiß ich, dass das, wovon alle Leute sagen, ja, das kann ja nie passieren, morgen früh Wirklichkeit sein kann. Und übrigens, wenn Sie sich nur die letzten 2 Monate ansehen und wenn Sie sich, ich meine, wenn Ihnen vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass die USA irgendwann auf der Seite von Russland stehen, völlig unmöglich. Ich meine, woher nehmen Sie so einen Wahnsinn? Ja, ist aber so. Und insofern, also wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass all diese Dinge, für die wir dankbar sein sollten, immer unsere Selbstverständlichkeit sind. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich meine, da ist Dankbarkeit einfach ein wichtiger Mechanismus, dass man im ersten Schritt sich erstmal bewusst wird, was da überhaupt alles ist. Und im zweiten Schritt sich bewusst wird, worauf das alles beruht und was vielleicht benötigt wird, um das auch erhalten zu können.
Da bin ich absolut bei Ihnen. Und jetzt für mich die Dankbarkeit in Deutschland relativ einfach auszuleben, weil ich aus Usbekistan stamme, wo ich die ersten 19 Jahre in postsozialistischem Umfeld verbracht habe und ich habe ja noch erlebt, was es bedeutet, im Kommunismus zu leben. Das heißt, ich kann das sehr, sehr gut wertschätzen. Das heißt, für meine Kinder ist das deutlich schwieriger, den Unterschied zu sehen und zu ziehen. Aber vielleicht kurz zu der christlichen Werten. War das wirklich ein Opferappell oder war das etwas wie Bürde tragen zu können, Herr Blom, und zu sagen, okay, mein eigenes Kreuz zu schleppen, da zu leiden und durchzustehen, das war ja Gegenteil von dem, was man zurzeit als Opfer empfindet, wo man in Safe Spaces nicht mal ohne Triggerwarnung etwas erlebt. Das ist ja ein Gegenteil davon, was vielleicht davor gelehrt wurde. Das ist ja keine Antifragilität oder Resilienz.
Nein, aber in früheren Zeiten, und ich möchte übrigens nochmal ganz deutlich sagen, ich bin überhaupt kein Nostalgiker. Es geht überhaupt nicht darum, dass ich diese Sachen idealisiere und ich sage, früher war alles super und heute ist alles ganz schrecklich. Wir sollten wieder so werden wie früher und wir sollten dahin wieder zurück. Überhaupt nicht. Erstens gibt es in der Geschichte keinen Rückwärtsgang. Aber zweitens, es ist einfach interessant festzustellen, diese Dinge waren qualitativ anders. Und dann kann man sich darüber unterhalten, worin bestand dieses Anderssein und wo sind die Qualitäten davon und die Probleme damit. Aber, nach der langen Vorrede, in früheren historischen Perioden war das Leben hart. Und Menschen sind
95% der Menschheit.
Ja, Menschen sind aus blöden Gründen innerhalb von kürzester Zeit gestorben und es gab Kriege und Hungersnöte und alles Mögliche. Man ist nicht davon ausgegangen, dass man dauernd glücklich ist. Und glücklich sein war auch in den meisten Gesellschaften überhaupt kein soziales Ziel. Das soziale Ziel bestand eigentlich darin, seine Rolle zu erfüllen, in einem sehr hierarchischen, sehr stratosphärischen Denken, seine Rolle zu erfüllen und seine Rolle gut zu erfüllen und dadurch Respekt und Ehre zu bekommen. Aber glücklich sein, also dauernd positive Gefühle zu haben, das war in diesem Plan nicht vorgesehen. Und natürlich, das ist ein bisschen wie mit der geplanten Ehe oder der arrangierten Ehe. Es ist alles ein bisschen weniger spektakulär, aber es ist natürlich ein verlässlicheres Modell.
Stabiler, ja. So, ja. Matching funktioniert besser als bei Tinder, vermute ich. Ja.
Richtig. Und deswegen natürlich ist auch so ein älterer Zugang zum Leben, wo ich sage, ich bin hier, um meine Bürde zu tragen, mein Päckchen zu tragen. Und das Leben ist halt nicht leicht. Und ich erfülle jetzt meine Rolle, ich erfülle meine Obligationen zu anderen. Und darin finde ich meinen Sinn. Das ist natürlich, ja, das ist auf eine gewisse Weise einfacher. Es heißt natürlich auch, es ist wahrscheinlich ein schwierigeres Leben. Aber man hat natürlich dadurch einen Platz in der Welt, den man erfüllen kann, den man ausfüllen kann. Man muss sich nicht groß fragen, wo ist denn mein Sinn und wo ist denn meine Erfüllung und wo finde ich mich denn eigentlich? Und sondern die Sachen sind relativ klar. Aber es hat ja auch keinen Sinn, sozusagen darüber zu reden, denn ich meine, diese Zeiten wandeln sich halt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass nach dem exzessiven Individualismus der letzten Jahrzehnte, den wir gehabt haben, und der übrigens auch eine notwendige Reaktion auf das war, was davor kam, ein sehr kollektives, sehr erzwungenes Denken und eine sehr kollektive, sehr erzwungene Identität, dass vielleicht das Pendel jetzt wieder in die andere Richtung geht und weggeht von dem Individualismus und wieder dahin geht, dass wir auch begreifen, dass wir als Gesellschaften auch Schicksalsgemeinschaften sind, in denen wir einander tatsächlich auch gewisse Dinge schuldig sind. Und das ist ja ein sehr, sehr alter Gedanke. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal untergekommen ist, aber das deutsche Wort Gift und das englische Wort Gift, die ja, bedeuten ja berühmterweise was ganz anderes, denn das englische Wort ist ein Geschenk. Mhm. Aber tatsächlich gehen sie auf dieselbe Etymologie zurück. Denn Gift ist etwas, was ich einnehme und was mich dann verändert. Beim deutschen Gift ermordet es mich, tötet es mich. Aber beim englischen, die englische Gift, wenn ich jemand ein Geschenk gebe, dann habe ich mit dem jetzt eine soziale Beziehung. Dann ist da vielleicht Reziprozität drin. Der muss mir nämlich ein Geschenk von ähnlichem Wert zurückgeben. Oder wenn mich jemand auf einen Kaffee einlädt, dann muss ich ihm eigentlich einen Kaffee wieder kaufen irgendwann. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, was für ein Ding da ausgewechselt wird, sondern was für eine soziale Beziehung davon entsteht und dass man auf einmal in einem Netz von Obligationen sind, dass man ist, dass man einander etwas schuldet. Und das ist ein sozusagen sehr altes Gesellschaftsverständnis. Es gibt, kennen Sie diese anthropologischen Untersuchungen darüber, wie das auf pazifischen Inseln war, wo dann Objekte ausgetauscht waren, überhaupt nur als Geschenke hergestellt worden waren und die immer zirkulierten, weil man eben, wenn man etwas bekam,
durch soziale bestätigt wollte,
war man in der Obligation, etwas weiterzugeben. Wer das Geschenk für sich selbst behielt, brachte Unglück über sich. Und das Interessante ist natürlich, diese Logik wird durch im Kapitalismus oder durch den Gebrauch von Geld, um genau zu sein, abgeschnitten. Da kriege ich was von Ihnen und ich gebe Ihnen Geld dafür und dann ist unsere Beziehung damit beendet. Dann schulden wir einander nichts mehr, dann kennen wir einander nicht mehr. Und ich glaube, wir kommen jetzt zu einem historischen Moment, wo wir einfach begreifen, dass diese unendlichen Bezogenheiten, die wir sozusagen im Kapitalismus aus unserem Leben rausschneiden, weil wir für alles bezahlen können, dass die uns doch wieder einholen. Zum Beispiel im Hinblick auf die Natur, wo wir auf einmal begreifen, wir können nicht Wirtschaft treiben, als wären wir außerhalb der Natur, sondern wir können eigentlich nur dadurch, dass wir verstehen, wie unsere Bezogenheit mit der Natur funktioniert, so Wirtschaft treiben, dass wir uns dabei selbst nicht umbringen. Das ist ein völlig anderer Zugang zur Welt. Ob wir sagen, wir sind die Krone der Schöpfung, wir sind außerhalb der Natur und wir können die Natur benutzen für alles, was wir wollen. Oder wenn wir begreifen, was uns die Naturwissenschaft suggeriert und was uns die Klimawissenschaft zubrüllt jeden Tag, wenn man nur zuhören will, nämlich dass wir ein ziemlich unwichtiger Teil in einem unendlich komplexen System sind. Und dass nur diese Logik des Denkens in Bezogenheiten und Abhängigkeiten uns zu sinnvollem Handeln bringen kann. Das ist eine echte geistige Revolution, die sich da vollzieht. Aber ich meine, wenn Sie jetzt sehen, die Diskussion, die aufkommt über die Wehrpflicht, dann sehen Sie auch, ja, da geht's auch um Bezogenheit. Da geht's ja nicht darum, ob sich jemand erschießen lassen will. Das will niemand. Sondern es geht darum, glaube ich, dass es legitim ist, dass die Gemeinschaft von mir erfordert, dass ich ihr ein Jahr gebe von meinem Leben. Ist das, was ich zurückzubezahlen habe dafür, dass ich in die Schule gehen konnte und dass es Straßen gibt und dass es Fußballplätze und Konzerthallen gibt oder hat das alles mit mir nichts zu tun? Und das sind schon wichtige Fragen, die man sich fragen muss in der Gesellschaft. Und wir haben die lange Zeit daraufhin beantwortet, dass in diesem Diskurs die Notion der individuellen Rechte immer gestärkt wurde und dass man deswegen eben sehr wenige soziale Verpflichtungen dagegen hat. Aber vielleicht in einer Zeit, wo unsere Herausforderungen systemischer werden, können wir das nur schaffen, indem wir auch systemischer denken lernen.
Herr Brom, aber ist das nicht die Folge des sozialen Staates? Weil das soziale Netz, was früher die Bekannten, die Dorfmitbewohner, die Familie mit aufgespannt hatten, durch den Staat und durch Steuern mit übernommen wurde. Ich habe eine sehr, sehr hohe Staatsquote, die auf Soziales abzielt. Diese Reziprozität, diese Prosozialität wurde durch den Staat sozusagen übernommen.
Klar. Und aber das war gut. Im alten System hatte man halt die Wohltätigkeit für die Armen.
Ja.
Und das hat aber nicht alle Armen erreicht.
Nein.
Und vor allen Dingen, das Modell war nie transformatorisch. Es ging nie darum, dass in dieser Gesellschaft niemand arm sein soll, sondern nur, dass die Armen jeden Sonntag eine Ausspeisung bekommen, weil dann die eigene Seele eher in den Himmel kommt. Oder vielleicht, nein, es gab auch Menschen, die sozial natürlich tiefe Prinzipien hatten. Aber natürlich hat das was mit dem Sozialstaat zu tun, dass Menschen gelernt haben, sich drauf zu verlassen. Es hat aber auch damit zu tun, glaube ich, dass sie sich mit der Gesellschaft nicht mehr wirklich verbunden fühlen, dass sie nicht mehr fühlen, dass es eine Gemeinschaft von Obligationen ist, wo man miteinander, füreinander Dinge tut, weil man es allein nicht so gut kann. Ich glaube, da hat sich sehr viel, sehr grundlegend geändert. Und ich glaube, was wir nie unterschätzen dürfen, ist das, was die Historiker die große Beschleunigung nennen. Wir sind einfach, ganz besonders durch unsere technologische Entwicklung, die wird so viel schneller und verändert unser Leben so radikal, und zwar nicht nur unser tägliches Leben, sondern unser Körperbild, unsere Selbstwahrnehmung, unsere Art, wie wir kommunizieren, wie wir uns verlieben, wie wir leben und wie wir sterben. Und das geht alles viel schneller, als wir es eigentlich verstehen und absorbieren und in unsere Gesellschaften einbetten können, weil einfach die Technologien sich viel schneller entwickeln, als unsere Gewohnheiten hinterherkommen. Und das ist ein echtes soziales Problem natürlich, dass also bis jetzt natürlich neue Technologien sind immer disruptiv, aber bis jetzt hatten Gesellschaften immer viel Zeit, sich dran zu gewöhnen und umzustellen. Also sowas Revolutionäres wie der Buchdruck hat natürlich bedeutet, dass es auf einmal so viel Information so viel billiger an so viel mehr Menschen gehen konnte, hieß das, dass die Gesellschaft sich ändern würde, weil es viel mehr gebildete Menschen gibt, die wollen politische Teilhabe haben, etc. etc. Aber es war natürlich erstmal doch nur einige tausend Exemplare und dann von Flugblättern vielleicht schon einige hunderttausend, aber kaum jemand konnte lesen. Und bis das wirklich zum Massenphänomen wurde, dauerte es 200 Jahre oder sowas. Und da hat die Gesellschaft schon Zeit gehabt, sich dran zu gewöhnen, an diese neue Art von Information und von Diskurs und von Austausch. Wenn Sie an soziale Medien denken, wenn Sie an KI denken, das ist alles, ich meine, jemand, der 30 gewesen ist, der hat schon gelebt, bevor es das alles noch gab. Und diese enorm schnelle Veränderung, technologische Veränderung, die auch vielleicht überhaupt nicht kompatibel ist, zum Beispiel damit, dass wir in Demokratien leben, wenn wir über soziale Medien nur noch aus alternativen Nachrichtenquellen unsere Nachrichten bekommen. Das heißt, wenn wir als Gesellschaft gar nicht mehr über dieselben Fakten reden im politischen Gespräch.
Aber liegt das nicht daran, dass da sehr viele Meinungen auch mit einfließen und
Dr.
Hank hat auch über Haltungsjournalismus gesprochen, dass man auch eine gewisse kognitive Steuerung mit vornimmt, wo das Misstrauen entsteht. Ja, und das ist ja das
Alarmierendste. Ich meine, kognitive Steuerung besteht natürlich immer auch im traditionellen Journalismus, weil man einfach Menschen von was überzeugen will. Und weil man sich als Journalist entscheiden muss, ist diese Nachricht wichtiger als die andere. Natürlich gibt es keine völlig neutrale Nachrichtenquelle, aber es gibt auch redliche Nachrichtenquellen. Und es gibt vor allen Dingen in einer Gesellschaft ganz entscheidend ein ausreichendes Vertrauen in ihre Institutionen.
Aber ist das nicht weniger geworden aktuell,
ja,
Herr Blom?
Ja, das ist ganz radikal weniger
und wodurch,
geworden.
Das ist ja nie durch, wodurch ist das jetzt vor allem in den letzten 10 Jahren? Ich meine, Covid hat jetzt nicht unbedingt dazu positiv beigetragen.
Covid hat das Ganze beschleunigt.
Ja. Und COVID hat vielleicht offengelegt. Ja, das kann man
beschleunigt
so sagen.
Und verstärkt. Aber wissen Sie, ich glaube, das hat viel mit wirtschaftlicher Ungleichheit zu tun, die einfach gewachsen ist, wo viele Menschen begreifen, sie haben einfach gar keine Chance, daran teilzunehmen. Und sie werden jetzt auch noch als dumme Provinzler verlacht. Das hat sehr viel damit zu tun, wie sich die Eliten entwickelt haben. Und das, aber zum Beispiel, das hat sehr viel, das ist, dafür bräuchten wir sozusagen nochmal 2 Stunden. Aber es hat zum Beispiel schon ganz einfach damit zu tun, zumindest wenn wir uns Westeuropa ansehen, mit der, lassen Sie mich eine ganz komische Verbindung machen, aber ich komme gleich darauf zurück. Erdöl. Die Globalisierung, die industrielle Globalisierung wurde möglich gemacht durch Erdöl. Durch den verstärkten Gebrauch von, nein, eben nicht nur fossile Brennstoffe, sondern anders als Kohle. Kohle ist sehr schwer zu transportieren, sehr schwer zu fördern, das heißt sehr personalintensiv. Das heißt, man brauchte Bergwerke mit Zehntausenden von Bergleuten. Und weil das Zeug schwer und schwer zu transportieren ist, brauchte man dann Schwerindustrie, die nahe der Kohle, den Bergwerken war. Deswegen gibt es Ostfrankreich und Westdeutschland, Ruhrpott und Polen und Nordengland und all diese Orte. Das hieß aber natürlich auch, dass die Leute, die da gearbeitet haben, durch Streiks zum Beispiel ein echtes Machtmittel in der Hand hatten. Wenn die Bergleute nicht mehr gearbeitet haben, dann bewegte sich halt nichts mehr. Und das hieß letztendlich, dass es einen echten Ausgleich geben musste zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Dass es da eine Ausgleichspolitik gab in industrialisierten Gesellschaften, wo auch die Arbeitenden doch einen Machthebel hatten, an dem sie saßen. Und dann kommen wir zu Erdöl, zur Globalisierung der Wirtschaft. Das heißt, auf einmal kann man die Energiequelle sehr personalschonend und in Ländern mit schwachen Menschenrechten fördern. Man kann es überall hin transportieren, man kann dort seine Fabriken haben und viel weniger zahlen. Was heißt das aber für die Länder, wo die Fabriken gestern noch waren? Die haben ja nicht nur die Fabriken verloren, die Leute sind noch da, die gestern dort die Arbeiter waren. Die haben jetzt aber keine kollektive Organisation mehr. Die haben auch letztendlich diese Identität der Arbeiterklasse verloren. Sie haben aber vor allen Dingen auch keine Hand mehr auf dem großen Hebel der Macht. Niemand repräsentiert sie mehr. Wenn das Gegengewicht wegfällt in so einem dauernden Machtausgleich, wie das so eine Gesellschaft ist, dann hat die eine Seite die andere Seite halt gewonnen. Und das ist die Seite, die sich dann stärker einstellen kann, wie die Steuerpolitik läuft und wie in einer alternden Bevölkerung ganz essentiell die Rentenpolitik gestaltet wird, etc. Das heißt, das sind aber viel weniger Menschen, das sind die eher wohlhabenden Menschen, die dann auf dieser Seite sind. Und das heißt, eine ganze großer Teil der Bevölkerung fühlt sich nicht mehr repräsentiert, fühlt sich zurückgelassen und fühlt sich benachteiligt und gedemütigt. Das ist sehr gefährlich. Und
Herr Blom, aber jetzt vielleicht zum reinwerfen. Ja, ich hatte, glaube ich, noch nie so eine niedrige Arbeitslosenquote und so viel Angebot an Arbeit, das nicht befriedigt werden kann. Das heißt, dass zurzeit die Menschen keine, quasi Arbeitnehmer, keine Macht haben, das würde ich nicht unterschreiben. Es gab noch nie so viel Gespräch über Work-Life-Balance. Das wäre vor 30 Jahren undenkbar, als ich begonnen
habe. Ja, aber das ist der nächste Schritt. Das ist der nächste Schritt und der ist Demografie.
Ja.
Denn das war vor 30 Jahren. dass diese Klasse von Abgehängten oder von Leuten, die nicht mehr repräsentiert sind, geschaffen wurde. Jetzt haben wir ein gigantisches demografisches Problem. Das heißt, die jungen Leute jetzt, die können sich sehr viel Arbeit aussuchen. Sogar so viel, dass es sehr viel Arbeit gibt, die sie nicht machen möchten. Und deswegen, und dann kommt noch so etwas, was unsere Gesellschaften zum Knirschen bringt, deswegen brauchen wir Migration.
Geregelte.
Ja, selbstverständlich geregelte.
Selbstverständlich ist es nicht, ja. Das ist nein, ja, aber das ist unterschiedliche Auffassungen.
Nein, aber da haben Sie völlig recht und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das als anständiger liberaler oder linksliberaler Mensch sagt. Jeder Staat muss seine eigenen Grenzen kontrollieren können. Jeder Staat muss einen Überblick haben und auch Hoheit darüber haben, wer sich in diesem Land aufhält. Ja, natürlich. Wir brauchen geregelte Migration wie die Vereinigten Staaten, Kanada, die Vereinigten Staaten im Moment leider nicht.
Australien.
So, da ist im Moment Australien, nicht. Kanada. Australien ist leider schrecklich rassistisch, immer noch.
Ja? Ja. Okay, die sind ja selbst alle zugewandert. Was sind da?
Ja, aber in Australien sind die Aborigines, die Menschen, die zuerst da waren, und zwar schon seit 50.000 Jahren, die sind erst in den 70er Jahren überhaupt zu Bürgern geworden.
Okay.
Die haben erst in den 70ern überhaupt Bürgerrechte bekommen und wurden also ab da überhaupt erst als volle Menschen betrachtet. Nein, nein, also wenn sie auch noch wenn sie aus Asien kommen oder sowas, dann werden sie sehr schnell feststellen, das ist leider also kein völlig neutrales Land in der Hinsicht. Aber wie auch immer, das ist ja nicht unsere Frage. Natürlich brauchen wir geregelte Migration. Natürlich können wir nicht alle Menschen ungeregelt ins Land lassen. Erstens schaffen das die Sozialsysteme nicht lang und zweitens schaffen das unsere Demokratien als Demokratien nicht lang, denn dann werden wir sicherlich faschistische Regierungen bekommen. Also nein,
das merkt man ja, die Tendenzen sind eindeutig. Wenn man die Sachen nicht löst, werden sie Konsequenzen verursachen. Ja.
Das führt uns natürlich sozusagen an einen ganz schmerzhaften Punkt des liberalen Denkens, denn irgendwo widerspricht es sich und dieser Widerspruch ist nicht auflösbar. Wenn wir wirklich es ernst meinen, wenn wir Demokratien sein wollen, dann müssen wir an die Existenz von Menschenrechten postulieren. Davon, dass Menschen gleich sind und die gleichen Ansprüche und Rechte haben, ein Leben leben zu dürfen.
Auch auf Pflichten, das ist glaube ich auch nicht so.
Ja gut, aber dann ist natürlich die Frage, wenn das jemand im Südsudan ist, der nicht mehr leben kann, der weg muss und ich kann ihm helfen, seine Menschenrechte, dadurch, dass ich ihn als Flüchtling aufnehme, dann habe ich die moralische Verpflichtung, das zu tun.
Absolut.
Wenn jeder Mensch in China, der sich politisch verfolgt fühlt, auf die Idee kommt, jetzt nach Deutschland zu kommen, dann wird's eng. Das heißt, dann muss ich irgendwann entscheiden, wessen universelle Menschenrechte sind universeller als die anderen. Und das ist natürlich ein sehr schwerer Moment, dass wir sehen, wir können eigentlich die Forderung, die wir an uns selbst stellen, nicht einlösen. Wir müssen uns letztendlich damit begnügen, zu sagen, ja, im Prinzip ist das so, aber wir können nur nach Maßgabe unserer Möglichkeiten helfen. Und wenn diese Möglichkeiten überstiegen sind, dann müssen wir sogar uns aggressiv dagegen wehren, helfen zu können. Und das ist richtig kompliziert.
Aber einige Länder, Dänemark zum Beispiel, die hat das ja jetzt erkannt und steuert dagegen. Ja? Und die Frage ist, wird es auch irgendwann in Deutschland kommen? Ansonsten werden wir AfD bei 35% sehen. Ja.
Das ist richtig, ja. Und wir müssen neu über solche Sachen nachdenken. Ich bin selbst ein Migrant und schon immer gewesen.
Ich doppelt, ja.
Ja, also ich habe, aber natürlich müssen wir uns, wir leben einfach in Gesellschaften, die immer davon gezeichnet sein werden oder davon ausgezeichnet sein werden, dass sie migrantische Gesellschaften sind. Wenn wir das nicht gewollt hätten, hätten wir seit 60 Jahren doppelt so viele Kinder kriegen müssen in unseren Gesellschaften. Und wissen Sie aber, wir kommen ja eigentlich zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben, man muss sich auf Veränderung positiv einlassen. Das ist dasselbe wie bei der Hoffnung. Keine Gesellschaft bleibt statisch und still in einem Idealzustand stehen. Das passiert nicht, das gibt's nicht.
Also?
Die Umstände ändern sich, die Menschen werden älter. Wir können nur versuchen, Veränderung zu gestalten. Und diese Veränderung wird in Europa massiv Migration beinhalten. Sie wird neue europäische Identitäten brauchen, aber die werden wachsen müssen über Jahrzehnte. Die kann man nicht einfach bestimmen. Ich glaube übrigens auch, nach dem, was jetzt gerade in Russland, also was im Ukraine-Krieg passiert und jetzt mit dem Ende des transatlantischen Bündnisses, dass Europa ein föderaler Staat wird werden müssen. Denn ich glaube, wenn das nicht so ist, werden die einzelnen Demokratien einfach zerstört werden durch Interferenz von außen. Und eine nach der anderen so weit destabilisiert werden und durch Manipulation, Fake News, dass sie sich nicht halten können als Demokratien. Aber gut, das wird die Zukunft zeigen.
Herr Blum, wir können mit 80 Millionen in Deutschland nicht eine einheitliche Meinungsbildung hinkriegen mit unserer föderalen Struktur. Da können Sie sich vorstellen, wie schwierig das sein wird.
Ach, auf europäischer Ebene. Dann sind 500 Millionen auch nicht mehr, da sind dann auch nicht mehr verrückte Meinungen.
Okay.
Nein, wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, wir brauchen ein direkt gewähltes Parlament, wir brauchen ein Europa, das demokratisch legitimiert ist, aber auch eins, das gegenüber anderen Weltmächten auftreten kann und seine Notwendigkeiten, seine strategischen Notwendigkeiten und Interessen wirksam vertreten kann. Und dafür ist jedes europäische Land zu klein. Ein Europa, was tatsächlich als Staat funktionieren würde, könnte das leisten, aber sonst ist es vorbei mit Europa, glaube ich.
Und da darf die Hoffnung nicht blind sein, sondern wir müssen auch positiv in die Zukunft schauen und schauen, was wir dazu beitragen können.
Dass Na, schauen Sie, das Tolle an der Zukunft ist ja immer, dass die Zukunft noch nicht geschrieben ist.
Das ist der Vorteil.
Und man kann zwar wissen, wohin alles irgendwie zu zeigen scheint und wohin die Neigung geht und wohin alles rollt, aber bis es da unten nicht angekommen ist, könnte es auch noch anders gehen. Und es ist wert, sich dafür einzusetzen. Und es ist wert, sich dafür einzusetzen, wenn man sieht, was die Alternativen sind. Und ich meine, diese unglaublichen Reichtümer, die wir jetzt haben, über die wir gesprochen haben, die haben wir nicht irgendwie per Zufall gekriegt. Die sind ja nicht aus dem Brunnen gekommen oder sowas. Sie wurden gemacht aus einer bestimmten historischen Erfahrung heraus. Und diese historische Erfahrung, die zeichnet uns aus. Das ist eine komplizierte historische Erfahrung, eine, die uns auch zum Täter macht. Aber es ist auch eine historische Erfahrung, in der wir zum Beispiel gelernt haben, was die Kosten sind von Krieg, was die Kosten sind von Diktatur, was die Kosten sind davon, wenn man Menschen als wertlos betrachtet, wenn man Gräben aufreißt, wenn man andere Menschen als unwürdig erklärt, etc. Das ist eine wichtige Erfahrung, die sollten wir nicht so leicht aufgeben.
Ich finde das eine wunderschöne Abschlussnote. Und Herr Blum, ich habe Ihnen versprochen, dass ich drei Fragen stelle. Eine habe ich davor gestellt. Sie haben die so schön mit Eros beantwortet, nämlich was Sinn des Lebens war. Zwei weitere Fragen. Ja, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben unglaublich stark beeindruckt oder beeinflusst hat, das Sie empfehlen würden?
Es gibt so viele Bücher, die das gemacht haben.
Ich weiß, bei den belesenen Menschen ist das immer eine Herausforderung, ja. Aber ihnen fällt immer spontan ein Buch, das sie vor Augen haben, gerade eben. Ja.
Also wissen Sie, wo wir jetzt über Hoffnung sprechen, da gibt es ein tolles Buch, das heißt Radical Hope. Das beschreibt eine sehr ergreifende Geschichte von einem, wie man auf altmodisches Deutsch sagen würde, einem Indianerhäuptling. Das hat mich sehr beeindruckt und bewegt. Aber da ich in Wien bin, Robert Musils Mann ohne Eigenschaften, ein Buch, in dem eigentlich gar nichts passierte. 900 Seiten vergehen und jemand geht über die Straße. Aber darin formuliert er eine wunderbare Idee und die möchte ich Ihnen eigentlich noch mitgeben. Und das ist ganz einfach, dass er ist ein praktischer Mensch, der Held, ein Mathematiker, der die Welt verstehen und messen will. Und irgendwann sieht er aber, wenn man einen Wirklichkeitssinn hat, dann muss es auch einen Möglichkeitssinn geben. Und dieser Möglichkeitssinn sieht die Welt, wie sie sein könnte. Und sieht, dass die Realität in keiner Weise privilegiert ist. Die ist nur, wie es zufällig geworden ist. Aber es könnte auch alles ganz anders sein. Und das finde ich eigentlich einen tollen Gedanken. Und der Mann ohne Eigenschaften ist ein enormes Lesevergnügen. Und ab und zu haut's einen völlig um, weil da so ein fantastischer Satz kommt. Eine wunderbare Beobachtung. Also das würde ich dann nehmen.
Wunderbar. Und dann die abschließende Frage. Was würden Sie dem 20-jährigen Philipp mit all Ihrer Lebenserfahrung und Weisheit empfehlen? Oder der Jugend von heute mit einem Ratschlag?
Bleib neugierig. Lass dich von all dem Mist nicht beeindrucken, von all der Propaganda, von der Tech-Propaganda. Bleib neugierig. Und ich glaube auch, was heute ein bisschen pragmatisch ist für jüngere Leute zu sagen, hab den Mut, dich nicht auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, denn wenn du in den Arbeitsmarkt kommst, wird das Zeug schon von Maschinen gemacht, sondern entwickel die Qualitäten in dir, die dir erlauben, auch in so einer Welt zu leben. Entwickel dich selber, dein kritisches Denken, deine kreativen Fähigkeiten, deine Solidarität. Dann kannst du in dieser Welt wahrscheinlich bestehen, denn deine Buchhaltungsfähigkeiten oder deine Fähigkeiten, Journalisten in juristischen Schriftsatz aufzusetzen, die werden längst obsolet sein, wenn du in die Arbeit kommst.
Schöne Botschaft. Herr Blom, Sie bekommen eine Bonusfrage, weil Sie sich mit Nietzsche beschäftigt haben. Das hat mich ja schon länger interessiert. Es gibt ja einen Satz von ihm, ich glaube, wenn du lange genug in den Abgrund schaust, schaut irgendwann der Abgrund dir entgegen oder so etwas. Kennen Sie den Satz?
Ich kenne ihn nicht. Er klingt sehr nietzscheanisch.
Ja, aber ich wollte jetzt nur fragen, was der so vom tieferen Sinne bedeutet. Aber dann können wir das einfach für dieses Mal aufsparen. Vielleicht können wir das beim nächsten Gespräch. Mir hat das sehr, sehr viel Freude gemacht, Herr Blom.
Ich werde danach suchen, Herr Michailow, und gerne noch ein Gespräch. Das können wir gerne machen. Und bis dahin werde ich ihn dann gefunden haben.
Ich bedanke mich herzlich. Das hat mir viel Freude gemacht.
Wiedersehen.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.